Zwams.
Schlecht würfeln, aber mit Stil. Die Folge, die die Antwort auf alles geben wird. Heute mit dem Yogi.
Und dem Micha.
Ja, richtig. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu nerdig, unser Intro.
Finde ich überhaupt nicht. Hey, wir sind bei meiner Lieblingszahl angekommen. Wo?
Ja.
Großartig. Großartig. Ja, Douglas Adams
ist gewesen und so. Genau. Wenn ich weiß, welche Zahl es ist, was soll ich sagen? Ich empfehle, auf die Shownotes zu gucken.
Ab jetzt gibt es übrigens auch nur noch, ab jetzt werden die Folgen auch nicht mehr mit neuer Zahl versehen, nur noch mit A, B, C, D und E.
Ja, dann müssten wir ja eigentlich eher zu Pratchett wechseln, ne? Aber da sind wir dann an der Zahl schon vorbei, die den A kriegen müsste.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Oh, herrlich. Das sind richtig, ich liebe Nerd-Themen. Ich liebe Cringe und Nerd-Themen. Das ist einfach großartig. Können wir uns den ganzen Tag mit beschäftigen, mit so einem Namen.
Ja, und ja. Unser Hobby ist ja auch ein wenig vom Nerdism
ja.
Geprägt, zumindest wenn man so tief drin ist wie wir.
Auf jeden Fall. Also wir sind einfach Nerds. Weißt du, ganz ehrlich, dann ist es ja nicht nur, man spielt ja nicht nur Brettspiele, denn man guckt ja auch Serien, Filme und irgendwas und liest Bücher. Also ich tue das zumindest. Und da gibt's ja schon das ein oder andere nerdige Thema, was man sich, mit dem man sich ja auch so neben den Brettspielen beschäftigen kann.
Ja, und was dann vielleicht auch mal wieder in Brettspielen oder in Brettspiele zurückfindet. Aber das ist dann mal ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja, aber das ist ja dann richtig geil, oder?
Ja.
Gibt es eigentlich ein Brettspiel per Anhalter durch die Galaxis?
Zumindest keins, was scheinbar
ich kenn keins.
Einen größeren
Einfluss auf die Spielwelt hatte. Ich frage mich auch, was baut man denn da? Hatte. Eine Autobahn?
Eine Autobahn durch den Weltraum? Ja. dein wichtigstes Mittel ist das Handtuch. Weil Das schützt dich vor schlechten Dingen. Ansonsten kannst du schlechte Ereignisse abwenden mit dem Handtuch.
Ich glaube, wir sollten Spieldesigner werden. Ich glaube, wir haben jetzt schon die ultimative IP gefunden für das ultimative Brettspiel.
Ich schreibe morgen direkt hier die Erben von.
Ja, sicher. Da bist du Adams an. Ja, vor allen Dingen, du gewinnst ja nur, wenn du am Ende exakt 42 Siegpunkte gesammelt hast.
Exakt.
Exakt.
Es gibt auch bei 43
bist du
ausgeschieden.
Bist du raus, dann bist du ausgeschieden. Also schaffst du es über 42 Punkte kommst, ist jegliche Frage unbeantwortet geblieben.
Ja.
Und das wäre doch geil. ich habe jetzt schon Bock. So. Und vor allen Dingen, geil. So.
Das 2026 bei Swamps Games käuflich zu erwerben.
Swamps Games, ja. Ja, unser dann hier Marvin, der depressive Roboter,
ja.
Ja, großartig. Ja. Großartig. Ja, ist ja herrlich. Ja. Also, da geht noch was. Da geht
aber
noch
das ist halt auch eine IP, die das Nerd-Universum geprägt hat. Trillion ist draus entstanden. Der Babelfisch als App.
Ja, stimmt. Ey, guck mal, das ist größer als man denkt.
Ja.
Und muss man einfach mal sagen, also da gibt's echt noch gar nichts zu, so brettspieltechnisch.
Es gibt bestimmt irgendwas, aber halt nichts, was jetzt irgendwie so von Bedeutung wäre, dass es einem sofort einfällt.
Nee, ja, genau. Hast du schon direkt mal hier BGG geguckt, ob es irgendwas gibt?
Ich tue es gerade.
Oh Mann, Ideen werden spontan geboren.
Ja. Ja, ist ja großartig. Es gibt Hitchhiker's Guide to the Eclipse. Das klingt noch am ehesten danach. Hitchhiker's Quest for Galaxy.
Ey, guck mal, ich sag mal, die Terry Pratchett-Spiele haben sie ja auch zumindest die Scheibenweltspiele, die haben es ja auch zu berühmt oder zu echtem Ruhm geschafft. Die sind zwar alle eigentlich spielerisch gar nicht so unendlich stark, aber die versucht die mal zu bekommen derzeit. So Discworld oder Scheibenwelt oder die Hexen oder so. Da muss man schon ein paar Euro für auf den Tisch legen. Und das ist der Plan mit unserem Per Anhalter durch die Galaxis.
Es kommt bei Hitchhiker nichts dazu raus. Erstmal.
Ich denke, wir haben einfach die Lücke gefunden.
Wahrscheinlich ist die IP auch sehr teuer, aber egal, wir designen das
oder,
einfach.
Oder sie kostet gar nichts, weil es einfach kein Interesse dran hat. Okay, das ist utopisch zu glauben, aber du musst ja auch sehen, wenn du auf die Erben mit so einer richtig guten Spielidee auch zukommst, dann sagen die, danke, dass ihr euch der Sache annehmt.
Ja.
So, und dann kostet sie nichts. Dann sagen die, eure Idee ist so gut, das supporten wir sogar noch. Na okay, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber so grundsätzlich, ja, dann ist ja schon unser Zukunftsprojekt geplant hier. Also kurz mal eben nach Start der Folge.
Haben wir Swamps Games gegründet.
Wurde Swamps Games schon geistig gegründet? Und das erste Spiel ist ja quasi auch schon in der Mache, muss man ja schon sagen. Ja,
das erste Spiel, das können wir eigentlich schon rausbringen, weil da ist garantiert irgendwie keine IP drauf, weil das funktioniert so, man nimmt 4 Würfel, man würfelt die,
ja,
und der andere Mitspieler muss ohne die Zahlen zu sehen sagen, was gewürfelt wurde.
Ja, diesmal hast du eine 12 gewürfelt.
Dann bin ich ja mal gespannt, in welcher Konstellation ich diese 12 gewürfelt habe.
Weißt du, wie ich da gespannt bin? mit einer 5, einer 3, einer 3 und einer 1. Ich hoffe, es sind jetzt auch 12.
Ja, das sind 12. Ja,
das ist ja schon mal Hindernis Nummer 1.
Und du hast mich enttäuscht.
Einfache Addition.
Ja, du hast mich enttäuscht.
Warum? Nein, ich enttäusche nie.
Ich hätte mich jetzt wirklich riesig gefreut, dass du es richtig hast.
Ja, warum?
Ja, warum? Weil du sagst so ganz aus dem Floh heraus, du hast heute eine 12 gewürfelt, ich gucke auf das Ergebnis und sehe, ja, es ist 12.
Verdammte Scheiße.
Die beiden Dreien sind dann auch richtig. Aber dann kommt halt eine 2 und eine 4.
Ich krieg einen Affen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch.
Hab gedacht, jetzt, jetzt sind wir so im Flow, überhaupt kein Druck da für den
Jörg. Ich glaub, so nah war ich noch nie dran.
Ja, doch, die Differenz hat sie schon mal. Also Differenz 0 mit 2 Treffern auch. Hat auch Differenz 0 schon mit einem Treffer. Aber.
Verdammt. Okay, aber ich bin nicht enttäuscht, ist okay. Das ist ja kein schlechter Tipp.
Deswegen hast du nicht 42 gesagt, weil der wäre schlecht gewesen bei 4 Würfeln.
Ja, der ist tatsächlich schlecht, ja. Ja. Also 24 umgedrehte Zahl wäre gerade so gegangen, aber dann wäre die Zusammensetzung auch ziemlich einfach gewesen. Ja, das ist richtig. Okay, dann verbleibt das erstmal so, das ist ja okay. Dann können wir mal so ein bisschen, nachdem wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind in die Science-Fiction der früheren Jahrzehnte.
Möchtest du gerne wissen, was wir so highlightmäßig gekauft haben?
Ja, genau, sag doch mal, was du dir so highlightmäßig gekauft hast.
Boah, highlightmäßig gekauft habe ich mir einen waschechten Kniezeher.
Ernsthaft. Knizia.
Für 2 Euro.
Dr. Rainer Knizia. 2 Euro?
Für 2 Euro. Ich muss noch gucken, ob wirklich alles drin ist in diesem Spiel. Und auf diesem Spendenstand, auf den Ratinger Spieletagen, habe ich Traumfabrik gekauft. Wer macht den besten Film? Wir haben lange, lange über dieses Spiel geredet in unseren Jahresrückblicksfolgen.
Mhm.
Und da dachte ich mir, ja, ich kaufe das jetzt für 2 Euro.
Ja, fair, schon auf jeden Fall. Für 2 Euro auf jeden Fall. Aber ich habe auch so ein, also muss ich sagen, so Flohmarkt und sowas ist ja immer geil auf solchen Events, ne? Also man muss ja mal sagen, ich habe das ja in einem Video bei den Dice Brothers jetzt auch erzählt, ich war auf den Ratinger Spieletagen und da gibt's ja, waren wir ja, du warst ja am Samstag da mit da, und da gibt's ja auch immer so einen Flohmarkt und es war so krass mäßig voll da, ne? Also während alles andere, es war sowieso sehr voll dieses Mal.
Ja.
Aber der Flohmarkt war halt überrannt, ja. Also am Samstag vor allen Dingen. Da haben Leute fast drei Stunden angestanden, damit die da reinkommen, ne? 3 Stunden. Das ist wirklich, wirklich krass. Und die, also, ja, was soll ich sagen? Also ich bin da auch rein und habe tatsächlich, aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich wirklich sehr zurückgehalten, muss ich gestehen. Also das, ich habe da jetzt nicht so richtig groß eingekauft. Ich habe was für unsere Videoreihe gefunden, für unsere Freizeitpark-Themenreihe. Ein Freizeitparkspiel, von dem ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Da habe ich quasi einen Kauf für den Kanal gemacht, muss man ja einfach mal sagen. So, ne? Und, aber ich habe am zweiten Tag, tatsächlich am Sonntag, habe ich mir noch ein Spiel geholt, was in einem relativ großen Karton kommt. Da habe ich auch noch nie von gehört. Und vielleicht kennst du das. Hast du schon mal was von Last Heroes gehört?
Nein, ich habe nur vorhin dein Foto dazu gesehen, dass dieses Spiel ein Cover hat, wie ein Comic und völlig überdreht aussieht.
Total. Total krass. Das ist auch noch OVP. Also, ne, es war nicht OVP, weil die Folie war nicht drum, aber drin ist alles noch in Standsbögen, die Karten sind nur eingepackt, ist ungespielt. Das heißt jetzt eigentlich nichts Gutes, muss man sagen. Aber hinten steht sowas wie Hit und Bam Bam und Pow Pow drauf und so. Und das ganze Spiel hat ganze 5 € auf dem Flohmarkt gekostet. Und ich muss dir sagen, da ist es ja schon fast wert, das Cover ins Regal zu stellen, weil es cool aussieht.
Nee. Ja.
Yeah. Also da bin ich mal gespannt. Also ich habe das noch nie gehört. Noch nie. Aber der Verlag Ludonaute ist ja jetzt kein Unbekannter, ne?
Das ist richtig. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Verlag, wo man sagt, der hätte ich ja noch nie von gehört.
Ja, genau.
Zumindest nicht, wenn man in der Blase, der Brettspielblase drin ist.
Ja. Klar. Also ich würde das.
Gelegenheitsspieler denke ich nicht, dass man den kennt, aber.
Nee, das denke ich auch nicht. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Highlight-Kauf war, aber es ist auf jeden Fall so ein Cringe-Kauf irgendwie. Und für einen Fünfer musste ich das einfach mitnehmen. Ja. Genau, fand ich irgendwie spannend. Und ich bin mal gespannt. Also es ist auch 3 bis 5 Spieler. Das ist natürlich auch wieder, man muss zu dritt sein. Könnte ein Problem sein manchmal. Aber mal sehen. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, klingt, also zumindest, nee, klingt spannend, kann ich jetzt nicht sagen, aber weil ich noch keine Ahnung, worum es geht so wirklich.
So richtig, ich weiß es auch nicht. Also ich hatte noch keine Zeit, mich da genau mit zu beschäftigen.
Es sieht auf jeden Fall erstmal so aus, als ob man wissen möchte, ob wir es da mit einem Spiel ja für die Altpapiertonne zu tun haben.
Also es erfüllt auf jeden Fall mein Nerdherz so vom Thema her. So,
oder ob es so ein bisschen in der richtigen Zusammensetzung für Unterhaltung sorgen könnte.
Ja, also unterhalten sind wir auch. Wir haben uns auch unterhalten mit echt üblen Spielen. Eben. Also ich meine, wenn ein Spiel so richtig schlecht ist, ist es ja meistens auch recht unterhaltsam, muss man ja leider gestehen.
Ja.
Ja. Meistens, also schlimmsten eigentlich die Spiele, die es nur so durchschnittlich sind.
So. Ja, das ist richtig.
Da denkst du ja, und jetzt? Aber so ein richtig übles Ding, wo du denkst, boah, ist das furchtbar. Das spielen die meisten Leute auch noch zu Ende. Weil du einfach denkst, mein Gott, ist das furchtbar, aber ich kann, das ist wie so ein Unfall. Ein
Autounfall, ich kann nicht weggucken. Ja, du kannst, ich muss kannst zu Ende lassen. Spielen.
Ja, ja, genau. So, und dann regt man sich nachher furchtbar darüber auf, dass man seine Lebenszeit da reingepackt hat, aber irgendwie war das mehr wert, fand ich, als wenn du so ein richtiges, fieses Durchschnittsding gespielt hast, wo du so einfach so sagst, ja, kenne ich jetzt, danke. So, oder?
Ja, irgendwie schon.
Ja, darüber lacht man wenigstens. Ich sag nur, ist das einfach wie Virus-Veteran zum Beispiel.
Das habe ich ja nie gespielt.
Ja, das ist, wie soll ich sagen, ist ein Fehler gewesen? Nee. Kann ich eigentlich nicht sagen, weil das war leider echt schlecht. Aber eigentlich ist es ja gut, dass man es nicht gespielt hat, aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, was soll ich sagen.
Was hast du denn Tolles gespielt? Oder was hat dich begeistert?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Was habe ich denn in letzter Zeit so Begeisterndes gespielt? Also, ich muss sagen, ja, das ist vielleicht auch ein guter Aufhänger für das, worüber wir nämlich sprechen wollen. Wir haben ja, ich habe ja mit meinen Freitagsleuten, hier haben wir ja die Zombieside-Kampagne beendet und wir haben uns dann ja überlegt, was spielen wir jetzt? Und wir haben jetzt mit Lobotomie 2 angefangen. Das steht, liegt ja auch schon etwas länger auf dem Pile of Opportunities.
Seit der Messe 22, kann das sein?
Ja, könnte sein. War es nicht 23? Ich habe jetzt gehofft, dass 23, aber nee, kann ja gar nicht sein.
Nee, 23 war das. Das war 22, das war da an dem Eingang Halle 6 oder was das ist.
Ja, Titanforge, da muss man es abholen. Ja, stimmt, ja, stimmt. Und war 22. Mhm. So, und jetzt haben wir uns dazu entschlossen, das zu beginnen. Was auch sehr viel Bock gemacht hat, muss ich sagen. Also ich finde dieses Thema, also man spielt halt irgendwie so Typen, die in so einer ja, Nervenheilanstalt gefangen sind und da irgendwie raus wollen, so, und sag ich mal, sehr, sehr grob, ja. Und die Frage ist halt immer nur, sind die Monster dann wirklich Wächter oder sind wir blöd oder sind wir vielleicht doch krank oder... Ja, keine Ahnung. Das ist halt irgendwie cooles Thema, tolles Artwork irgendwie. Das Setting ist geil. Also das macht Laune. So. Und das haben wir uns jetzt vorgenommen, da diese Core-Campaign quasi durchzuzocken.
Ist bisher auch kein Blender, ja?
Also man muss ja sagen, wir haben jetzt eine Mission gespielt. Ne? Also was heißt Blender? Ne? Ich meine, es ist ein Miniaturending. Ne? Das hat mich natürlich getriggert. So, ne? Nee, also bisher noch nicht. Aber
ja, sagen wir mal so, es ist ein bisschen Spiel drin. Es ist nicht nur, dass du dir Miniaturen anguckst, gefühlt.
Nee, das also, nicht. Nein, das nicht. Also, ja. Aber es ist natürlich, also, wie soll ich das erklären? Also ich glaube, es lebt aber vom Thema. Sagen wir es mal so. Ich habe gerade überlegt, wie ich es irgendwie erklären soll. Lobotomy 2 ist halt, also Lobotomy 1 hat mir auch gut gefallen. So, das haben wir aber nie als Kampagne gespielt, da haben wir nur so ein paar One-Shots gezockt. Aber das ist so, ich finde es halt vom Thema her so geil. So, weil so ein Fantasy-Dungeon-Crawler gibt's halt ernsthaft viele. Ich meine, mit tollen Mechaniken und tollen Ideen und so weiter, das möchte ich, ich liebe ja sowas, weißt du ja. Aber das ist halt mal ein anderes Thema. Und das gibt's eben nicht so oft. Um nicht zu sagen, ich kenne eigentlich überhaupt keinen anderen Dungeon-Crawler, der das, außer der erste Teil natürlich, der das Thema so behandelt. Und ansonsten macht's jetzt auch nicht so viel anders als andere Dungeon Crawler, so, ne? Aber man muss halt auch Waffen sammeln, man muss sich ausrüsten und so weiter und wird besser, aber das Thema nimmt einen schon mit, so, das ist geil, ne? Und das baut sich halt, es gibt halt, das Schöne war, wir haben halt die erste Mission gespielt, das ist so eine Art Tutorial-Mission, die baut sich so langsam auf, du lernst neue Regeln im Laufe der Mission kennen, so. Das ist nett gemacht. Ist für einen Dungeon Crawler ja eher ungewöhnlich. So. Gibt's allerdings, muss ich sagen, es erschien bei Titanforge, gibt's auch nur auf Englisch. Das ist nicht auf Deutsch. Ich glaube, nicht mal geplant. Keine Ahnung, weil Lobotomy 1, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch nie auf Deutsch erschienen. Tatsächlich. Mal gar nicht. Gut, jetzt ja. Mit Lobotomy 2 wird das auch nicht mehr passieren, wahrscheinlich, aber.
Nee, dafür. Ich glaube, dann hätte man jetzt schon was gehört.
Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das zweite kommt, aber macht ja nichts. Mein Englisch ist gut, unser Englisch ist ja alles gut genug, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall mein Highlight, weil es einfach ein cooles Dungeon Crawler mit einem echt coolen Thema ist. So. Und bei dir?
Ja, und bei mir ist es tatsächlich auch ein Kampagnenspiel. Und ja, wir haben ja Robin Hood endlich mal weitergespielt. Die Bruder-Tack-Erweiterung.
Ja, endlich. Gott,
genau.
Gibt's wieder Gott Trouble im Sherwood Forest, ey.
Ich habe gemerkt, dass du und der Teddy die Regeln nicht mehr so drauf hatten, aber ich noch erstaunlich viel wusste.
das war sehr spannend.
Unglaublich.
Ja, das kam mit der Zeit so wieder, ne?
Aber also es kam aber auch ganz schnell wieder, wie es sonst so ging. Also, ich glaube, dass es da dem Herrn Menzel einfach auch gelungen ist, sehr eingängige und simple Regelmechanismen zu entwickeln und dass dann nur so ein paar Feinheiten nochmal aufgefrischt werden mussten, wirklich so Kleinigkeiten.
Ja, das war ja auch so, zwei oder Sachen haben wir nachgeguckt, aber wirklich nur zwei, drei Kleinigkeiten tatsächlich, ne? Da haben wir wirklich, eigentlich haben wir losgespielt und geguckt, ach ja, so war das. Das ging eigentlich ganz gut, muss man tatsächlich sagen, ne? Man kriegt das schnell wieder rein, tatsächlich. Aber um das Spiel ist auch relativ ruhig geworden, so, ne? irgendwie, da kam die Bruder-Tag-Erweiterung und von der hat man irgendwie schon gar nicht, also man hat zwar gesehen, dass sie gekommen ist, aber viel gehört davon hat man dann irgendwie auch nicht, oder?
Ich glaube einfach, dass das die Geschichte dann erstmal auserzählt war für Robin Hood und man hat sich ja dann auch wieder der anderen großen Marke zugewandt.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, das ist wohl wahr. Das steht ja hier auch noch. Das möchte ich ja auch unbedingt spielen.
Es würde mich nicht wundern, wenn das Thema Robin Hood noch nicht abgeschlossen ist. Aber es ist jetzt auch nicht das Spiel, was halt ganz oben auf den Dauerbrennerlisten steht, sage ich mal. Und von daher hörst du halt auch nicht irgendwie jede Woche davon.
Ja, das stimmt. Ja, aber manchmal ist das ja so, ne? Dann siehst du das, also meine Überlegung war jetzt gerade nur so ein bisschen, dass ja alle dann immer davon sprechen, das haben wir gespielt und das haben wir durchgespielt. Bei Robin Hood war noch relativ viel unterwegs, obwohl bei Robin Hood kann ich mich noch erinnern an die Diskussion irgendwie, dass ja weil man das ja so ein bisschen immer wieder umdreht, die einzelnen Plättchen im Spielplan, dass sie natürlich irgendwann aussehen wie Hulle, weil man daran rumpuckelt, ne? Und das natürlich auch nur Pappteile sind und dass sie dann natürlich irgendwann auch ein bisschen angeranzt aussehen irgendwie so, ne?
Ja, und das stört den normalen Spieler in der breiten Masse wie, der sein Spiel nicht so spielt, dass er es, wenn er durch ist, am liebsten zum Einkaufspreis weiterverkaufen möchte?
Ja, gar keinen, aber es war ja trotzdem ja. Thema, ne? Also ich meine, ganz ehrlich, mich stört das ja auch nicht, weil ja ganz ehrlich, wer kauft denn, also ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich nur verkauft kriege, das Spiel oder so. Also ich finde vor allen Dingen auch, muss man ja auch mal sagen, ist ja bei Kosmos erschienen und die Spiele sind ja dann auch nicht so super schweineteuer. Andor zum Beispiel ist ja hier das andere große Michael Menzel-Franchise, ja, Franchise ja gar nicht, eine große Marke. Die Spiele selber sind ja auch nicht so teuer.
Nö.
Und die sind ja, da machst du ja, da puckelt es ja nicht mal rum, so im Endeffekt. Ne? Und
die sind auch nur nicht so teuer, weil sie aber auch vom Material auch mit Material kommen, was in der breiten Masse völlig ausreicht. Würdest du da Minis reinpacken? Hättest du auf dem Tisch vielleicht ein Spiel, was imposanter aussehe, was das Spiel natürlich nicht verändert vom Spielgefühl an sich, ja, aber ein Spiel, was imposanter aussehe, aber wo du auch sicherlich 20 Euro bestimmt draufschlagen kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann bist du nicht mehr in der breiten Masse.
Ja, das Spannende an dem Andor ist ja, was ich ja finde, das muss ich jetzt mal sagen, also ich vermisse ja gar keine Minis. Ich meine, ich stehe auf Minis, das weißt du ganz genau so, ne? Ich finde das geil, ne? Aber ohne Shit, bei Andor habe ich die nie vermisst. Ich fand immer, dass du bei Andor 1, ich meine, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt, aber ich finde, das sieht immer noch saustark aus. Ein toller Spielplan, ja? Und da passen die Standys auch einfach super gut zu. Ja, finde ich. Also das ist, also, was soll ich sagen? Also ich habe da nie Plastikminis vermisst bei dem Spiel. Und nie. Aber wie gesagt, ich möchte hier diese, wie heißt das hier, die ewige Kälte. So, ich musste gerade mal kurz mich hier recken, um mal zu gucken. Das soll ja auch nur irgendwie nur in Anführungsstrichen vier Legenden haben. Da möchte ich mir ja eigentlich mal so einen Samstag oder einen Sonntag nehmen und das einfach mal durchjuckeln. So von morgens, mittags bis abends und dann fertig sein damit. So, da habe ich einfach mal Bock, doch so einen richtig schönen Andor-Tag nochmal einzulegen.
Ja.
Ja, und ich möchte, also ich hole mir auch, und ich sage es auch direkt, ich hole mir keinen Mathematiker an den Tisch, der mir dann nach zwei Zügen sagt, ja, wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Da will ich nicht. Wie kann man denn, also ich meine, das ist ja die große Kritik bei diesem Spiel, ne, das finden ja viele, man kann das einfach durchrechnen. Ja, das stimmt auch. Aber dann, wie kann man denn so ein Spiel, wo sich viele Leute eine nette, gute, oder wo sich eine gute Geschichte ausgedacht worden ist, ja, die man da wirklich gut, die da schön erzählt wird, einfach so vernichten, indem man einfach sagt, ja, wir können es nicht schaffen, oder so und so, wir schaffen das. Ich finde das, also, weiß ich nicht, kann man machen, aber man muss auch mal rechnen, aber das macht man doch nicht nach Schritt 2 schon, oder?
Nein.
Weiß ich nicht. Also, Boah, wie kann man, da kann man sich so, da macht man sich selber doch irgendwie den Spielspaß mit kaputt und jedem anderen am Tisch doch direkt mit. So ein richtiger Downer ist das.
Ja, irgendwie schon.
Ja, ehrlich. Ja. Aber guck mal, da fällt mir auf, wir haben ja beide tatsächlich mal Kampagnenspiele angeführt hier an der Stelle, oder?
Ja.
Krass.
Da wäre es doch auch mal gut, darüber so zu reden, wie das so ist, Kampagnenspiele zu spielen und nach einem Jahr mal so ein Spiel weiter zu spielen.
Ja, man muss ja wirklich sagen, dass wir Robin Hood wirklich gefühlt vor einem Jahr das letzte Mal gespielt haben. Das ist echt krass. Also Wahnsinn, ne? Aber das ist ja das Problem, was diese Dinger immer haben, ne? Also man hat ja Kampagnenspiele, die nehmen halt schon viel Zeit ein, ne? Tatsächlich. Und verlangen natürlich auch eine gewisse Regelmäßigkeit von einem, ne?
So. Ja, die verlangen eine gewisse Regelmäßigkeit. Und bei anderen Kampagnenspielen hatten wir diese Regelmäßigkeit auch. Und
da irgendwie nicht, ne?
Da haben wir keine Ahnung, es haben wir es irgendwie schleifen lassen.
Ja, irgendwie schon, ne? Ich finde ja schön, ist ja schön, dass wir es jetzt irgendwie wieder so ein bisschen am Schirm haben und das jetzt einfach auch mal, ja, was jetzt zu Ende bringen, ne? Oder weitermachen irgendwie. Das ist ja, das will man ja einfach auch, ne? Denn irgendwie, also diese ganzen Kampagnenspiele, ich liebe die ja eigentlich schon. So, und aber guck mal, wir haben jetzt zum Beispiel, gerade wir haben ja Etherfields noch offen zum Beispiel, ne? Und
ja,
das finden wir beide eigentlich richtig stark. Unser dritter Spieler fand es halt eben nicht so stark. So, und deswegen richtig. Ist das halt irgendwie so weggeschlafen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Regeln, die im grundsätzlichen Regeln, die da zum ersten Mal mitgeliefert worden sind, bei Etherfields ja gerade auch furchtbar waren. Ne, wenn du aus dem Traum rausgeflogen bist, dann musst du dann wieder looten, bis du dann irgendwann wieder den Traum versuchen darfst. Wollt, ne? So, das war natürlich irgendwie ungeil, so, ne? Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass wir irgendwie dann irgendwie, das, da kann einem schon, ich kann das verstehen, dass Leuten da die Motivation gegangen ist an der Stelle. So. Aber es gab ein Regelupdate. Und jetzt
wollen wir es ja auch neu starten.
Ja, auf jeden Fall. Das muss auf den Tisch wieder. Das ist zu gut, das Spiel. Das darf man nicht links liegen lassen. Aber es ist halt auch, das wird uns Zeit kosten, ne? So.
Das ist einfach so.
Auf einiges. Aber es macht ja nichts. Wenn ein Spiel gut ist, finde ich, oder dann investiert man doch auch gerne.
Ja, auf jeden Fall. Du bist ja auch so ein Spieler, du hast ja nicht nur irgendwie jetzt eine Kampagnengruppe laufen und.
Ja, richtig.
Kommst du damit klar? Oder schon, ist das, oder ne? Ist das ein bisschen, das ist für dich dann auch schon so ein bisschen, ja, Stress ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das ist so vielleicht ein bisschen in Stress ausartet.
Nee, eigentlich nicht. Man muss sagen, weil es kollidiert nicht so richtig. Also zum Beispiel, ich spiele ja Frosthaven. So. Da spiele ich aber alle 2 Wochen dienstags zum Beispiel. Ja. Das heißt, das kollidiert mit nichts anderem. Da nehme ich mir nichts anderes vor. Das ist einfach, das wird einfach da gezockt. Und dienstags passiert ja sonst, habe ich alternativ spiele ich halt Schwarze Auge Rollenspiel so an dem anderen Dienstag so, ne? Und das ist zum Beispiel nicht das Problem. Jetzt kann man natürlich argumentieren und das ist eher das Problem natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel freitags Kampagnenspiel spielen, so, ne? Wie haben wir ja Etherfields gespielt, jetzt spielen wir irgendwie Robin Hood oder so, ne? Oder Lobotomy 2 oder sowas, ne? Und das hat der Thorsten ja auch schon mal gesagt hier bei uns in der Spielrunde. Wir können natürlich den ganzen Abend Kampagne spielen oder wir spielen 2 andere Spiele. Ne? Und dieses Kampagnenspiel nimmt halt den Platz weg für andere Einzelpartien, sag ich mal. Ne? Ja, und jetzt muss man natürlich dazu sagen, und das ist vielleicht so der indirekte Stress, der da aufkommt, ist, wir wollen ja auch mit unseren Kanälen hier, mit unserem Podcast, mit dem YouTube-Kanal und auch mit dem schriftlichen Blog und so weiter, wollen wir natürlich auch eine breite Masse, also natürlich eine gewisse Masse an Spielen auch zeigen und über verschiedene Spiele sprechen und, ne? Es ist natürlich schwierig, wenn ich Freitagskampagne spiele, Samstagskampagne spiele, ja, dann bleibt natürlich jetzt nicht mehr so unendlich viel Zeit für die anderen Sachen, die als One-Shots gelten. So, ich nenne es jetzt mal One-Shots, ne? Also einfach das normale Spiel, was man einmal um den Tisch stellt, 2 Stunden spielt und wieder wegpackt, so, ja. Das fällt dann natürlich an solchen Abenden flach. Und ich sag ja auch, du kannst ja nicht, ich sag mal, Brettspielkanäle führen, ohne dass du Spieler um den Tisch hast. So, das kostet dich natürlich im Endeffekt schon eine Menge Zeit, ne? Tatsächlich. Und wenn du dann auch mehrere Kampagnen im Laufen hast, ja, klar. Dann ist das eher der Stress, die anderen Sachen dann vielleicht zu wenig zu spielen.
So, verstehe, ja.
Also, es geht gar nicht darum, dass ich Stress habe, dass ich mehrere Kampagnen im Laufen habe. Das finde ich, das kriege ich eigentlich sogar. Das klappt ganz gut sogar tatsächlich. Wenn die Gruppen Bock haben und zuverlässig sind, kein Problem.
Ja, das ist halt, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den du anbringst, wenn die Gruppen zuverlässig sind. Weil du hast ja auch nicht Lust, im Normalfall eine Kampagne anzufangen. Dann spielst du vielleicht 2 Kapitel vor dem Spiel. Dann hat die Gruppe ein Teil der Gruppe keine Lust mehr und dann suchst du ja nicht eine neue Gruppe und fängst wieder oder willst wieder bei Null anfangen. Und das am besten dann ja funktioniert mit der Gruppe auch nicht, nochmal von vorne anfangen. Also, dass du dann immer und immer wieder im Grunde nur dieselben Abschnitte spielst, ne?
Ja, das ist ganz furchtbar. Also, wir haben es jetzt zum Beispiel, wir haben uns überlegt, Lobotomie 2 hat keiner von uns gespielt gehabt. Keiner weiß ja wirklich, ob es ein gutes Spiel ist oder nicht. Wir haben uns aber überlegt, wir machen Folgendes, wir haben uns überlegt, wir spielen die erste Mission, ja, und dann gucken wir, wie uns das gefallen hat. So, und dann gucken wir, wie lang ist denn diese Kampagne? Wie viele Missionen sind das denn? 20, 10, ne, 500, keine Ahnung. Und dann muss man halt auf den Tisch bringen. So, hat uns das so gut gefallen, dass wir sagen, wir spielen jetzt auch 15 von diesen Missionen davon. Das heißt, wir werden jetzt 15 Abende mit Lobotomie verbringen. So. Ich meine, dass das eventuell mal nicht jeden Freitag passt oder so, das ist ja auch okay. Das finde ich auch gar nicht so wichtig. Hauptsache, man findet von einem Spieltermin, man setzt sich hin und sagt, wann spielen wir das nächste Mal und macht dann wieder einen Termin. So. Und auch, aber da ist egal, da komme ich gleich zu. Aber das ist, aber an dieser Stelle muss halt eine Entscheidung fällen. Und das ist ja genauso wie wenn ich in irgendeine Mannschaft eintrete oder irgendwie sowas. Ich vergleiche das immer damit, ne? Du weißt ja auch, wir haben Dart gespielt zusammen zum Beispiel. Wenn ich in eine Dartmannschaft gehe, dann erwarte ich, dass ich zu den Spielen komme. Damit verpflichte ich mich auch so ein bisschen.
Machst halt, du gehst halt eine gewisse Verpflichtung ein und damit sagst du ja auch eine gewisse Zuverlässigkeit deinen Mitspielern gegenüber zu, deinen Teamkameraden sozusagen, ob egal, ob jetzt kooperativ oder kompetitiv.
Ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen harsch irgendwie, ne? Aber im Endeffekt ist es das doch, oder? Wenn ich sage, ja, ich spiele mit euch dieses Spiel, dann, und ich meine, das ist ja noch nicht mal ein Legacy-Game, über Legacy-Games ist es ja noch viel schlimmer, so, ne? Wenn da irgendwelche Sachen kaputt gemacht werden oder aufgeklebt werden oder irgendwie sowas, ja. Aber dann gehe ich irgendwie schon, ich stehe mit meinem Wort und damit gehe ich irgendwie auch eine Verpflichtung ein. Also nicht irgendwie, damit gehe ich eine ein. Und dir selber gegenüber und deinen Freunden und deiner Spielgruppe gegenüber. So. Und dass man mal nicht kann oder mal krank ist oder was immer, das ist ja alles okay, das passiert ja immer, ja, oder du bist auch mal in Urlaub oder was auch immer was. Das ist ja alles okay, ne, aber so grundsätzlich finde ich, wir spielen jetzt zum Beispiel, eine Hero Quest Runde haben wir. Eine schöne, gute alte Hero Quest. Und da haben wir auch gesagt, okay, wir können nicht wöchentlich spielen, das schaffen wir alle nicht, ne, so. Aber wenn wir uns treffen, dann machen wir einen Termin fürs nächste Mal. Und dann gibt's ja auch nicht, da könnte was Besseres kommen, sondern dann wird dann gespielt. So, und dann wird dann wieder festgelegt, wann spielen wir das nächste Mal. Das ist natürlich nicht ganz so super regelmäßig, ja, wie alle 2 Wochen oder so. Und dauert dann natürlich auch entsprechend lange, aber es freuen sich immer alle auf den Termin, wenn es dann soweit ist. Und dann werden dann auch 3 Dungeons da durchgejuckelt irgendwie, ne? Und haben alle einen geilen Abend gehabt irgendwie, weil auch die Vorfreude dann auch noch da war. Und dann, das ist halt auch geil irgendwie, ne? Aber es ist halt nicht regelmäßig zum Beispiel. Ja. Ja, schwierig. Also Kampagnenspiele, ja. Ja. Also, nur auf die Eingangsfrage war aber eigentlich, ob ich damit Stress habe. Und den habe ich tatsächlich bisher nicht. Nee. So.
Ja, das ist ja schon mal was ganz Wichtiges. Dass man keinen Stress hat.
Ja, und ich weiß ja, dass hier auch, ich habe ja zum Beispiel auch hier noch Kampagnenspiele stehen, die noch nicht angepackt sind, aber da muss man sagen, die laufen ja auch nicht weg. So, ne? Also mehr kann ich mir jetzt auch nicht aufbürden derzeit so. Ne? Also das ist ging jetzt schon so am Limit der Kampagnenspiele. Mehr geht eben nicht. Aber Kampagnen enden ja auch irgendwann so, ne? Und dann mach mal das nächste. Wenn man dann noch Lust hat. So. Ja, und ja, jetzt kann es natürlich auch passieren, dass wir sowas wie wir machen und sagen, wir machen nach einem Jahr mal weiter. Okay, das sollte eigentlich nicht passieren.
Nee, das sollte eigentlich nicht passieren, aber ist halt passiert, aber wir haben es ja jetzt auch wieder auf die Reihe gekriegt.
Aber es passiert ja wieder. Das genau. Ist ja das Schöne.
Siehst du denn siehst du einen Vorteil gegenüber, wenn du eine Kampagne spielst, als wenn du so ein Eurogame spielst? Also ein Vorteil ist vielleicht falsch gesagt. Ist das für dich abgesehen, dass sich eine Geschichte weiterentwickelt, ein anderes Spielerlebnis?
Ja, schon ein bisschen. Natürlich, also es muss ja irgendwie was anderes sein, ne? Das ergibt es ja schon aus der Sache selbst. Aber ja, ist es tatsächlich, weil denn ich habe ja auch schon mal bei YouTube schon mal drüber gesprochen. Der Pile of Shame oder Opportunities oder Future Glory und wie er auch mal heißen mag, der ist für mich gar nicht mehr so ein Riesenproblem, wie er am Anfang mal war. Weil ich da ein bisschen anders dran gehe. Weil, wie ich gerade eben schon mal sagte, die Sachen laufen nicht weg. Ja klar, Lobotomie lag jetzt quasi 1,5 Jahre hier rum, so ungefähr, ja. Aber who cares, jetzt spielen wir's. Ist doch gut, freue ich mich drüber.
Super. Ja, Sache. Aber dein Eurogame läuft auch nicht weg. Und das ist auch nicht, was ich
das
meine.
Das stimmt. Ich weiß, warte, lass mich. Ja, pass auf, jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. So. Was passiert jetzt als nächstes? Das gleiche beim Eurogame. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier irgendwie was liegen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich gucke jetzt hier mal rüber, sagen wir mal, Tindaya oder so. Ja, mhm. So. Ich nehme jetzt mal irgendwas, was hier steht. Das habe ich zwar jetzt schon gespielt, aber dann nehmen wir Tindaya. So, ich sage jetzt, oh geil, Pile of Shame, Tindaya, oh heute Abend, ich bereite Tindaya vor, wo wir Tindaya spielen. Alles klar. Dann spielen wir Tindaya. So, dann hat es uns allen gut gefallen. Und was passiert jetzt? Jetzt geht es ins Regal. Es hat uns allen gut gefallen. Aber am nächsten Spieleabend, oh, jetzt haben wir, ist da hier die Gilde der fadenden Händler noch offen. Ja, dann bereite ich das mal für den nächsten Spieleabend vor. Mhm. So, dann wird das gespielt. Was passiert mit Tindaya? Steht rum. Ist aber ein gutes Spiel. Aber es kommt eben erstmal gerade nicht nochmal auf den Tisch. Weil wieder so viele andere Sachen stehen. So.
Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Du möchtest darauf hinaus, dass dadurch, dass du dich bei einer Kampagne dazu verpflichtest, Zahl X an Partien zu machen, um das Spiel vollständig erleben zu können, kommt es automatisch öfters auf den Tisch.
Genau. Und es gibt aber sehr viele Spiele, und da sind natürlich Eurogames sehr prädestiniert für. Ja, also so Sachen wie Revive oder irgendwie sowas, was ich jetzt hier sehe, ne? Also solche Sachen, die willst du ja nicht nur einmal spielen. Ja, du willst ja in dieses Spiel eintauchen, du willst ja verstehen, du machst eine Partie, ja,
hast du die Mechanik kennengelernt. Verstehen und so. Die Wege, die zu einem möglichen Erfolg führen, ergründen und verfeinern.
Genau. Und das erfordert ja auch mehr Partien. Das schafft man nicht in 1-2 Partien. Mhm. Ne? So. Und das Kampagnenspiel, wenn es sowas hat, worin man besser werden kann, das bietet sich ja automatisch an, weil du verpflichtest dich ja sowieso, das weiterzuspielen. Und du tust es ja dann auch. Und das kommt dann 10 bis 12 Mal auf den Tisch. Mhm. Und das andere Spiel schafft das vielleicht gar nicht. So. Also, auf jeden Fall, ich sag mal, bei Leuten wie uns jetzt hier, die wirklich viel spielen und auch viele neue Spiele anspielen wollen und so weiter. Ne? Also klar, wenn ich natürlich nur 4 Spiele im Regal habe, sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus.
Dann ist das auch relativ egal, was jetzt da steht, ja.
Genau, aber an der Stelle würde man, das müsste man, oder kommt das Spiel dann halt wahrscheinlich sogar zu selten auf den Tisch, um so deep reinzukommen, dass man sagt, jo, ne, das kenne ich jetzt wirklich richtig gut, so. Und das ist ja, und das nächste ist ja, und das ist auch ein Riesenunterschied, die Kampagne spielst du immer mit den gleichen Leuten. Das heißt, die Leute wachsen oder lernen mit dir.
Mhm, ja.
Ne? Das heißt, wir bleiben alle auf einem Level. Wir sind bei Mission 1 alle im Kennenlernmodus. So, und das steigert sich ja. Und wir sind alle mit dabei, kennen dann irgendwann die Tücken, wir wissen, das weiß halt jeder am Tisch. So, ne? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Revive spiele, ich spiele jetzt mit dir Revive, oder wir spielen jetzt in der Gruppe Revive. So. Und jetzt nehme ich Revive mit zum Spieletreff XY. Jetzt spielen die Leute damit in Revive. Aber was machen die? Die entdecken das Spiel jetzt alle gerade. Ich bin schon in der zweiten Partie. Dann spielen wir nochmal Revive beim dritten Mal. Ich schaffe es also zum dritten Mal auf dem Tisch. Aber jetzt sitzen wir drei andere Leute am Tisch. Was passiert? Ich kenne mich jetzt schon gut aus. Drei Leute entdecken das Spiel. Die sind überhaupt nicht auf meinem Level. In dem Spiel. Das kann dir so ein Spielerlebnis auch kaputt machen, unter Umständen. Ne? Und das ist ja, darum ist das Spielerlebnis in so einer Kampagne halt ein anderes, weil die Leute immer mitlernen. Ne? So. Ne? Weil, also ein krasses Beispiel ist natürlich sowas wie Root oder so, wo du natürlich dann eigentlich immer nur mit den gleichen Leuten spielen willst. Genau aus dem genannten Grund zum Beispiel.
Das ist ja, klar, ne? Weil einfach ist aber auch ein Spiel mit einer extrem hohen Lernkurve.
Ja, okay, das ist natürlich wirklich das
Extreme. Dieses komplett asymmetrische, ne?
Ja, genau. Also das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ne? Aber also im Experten- oder gehobenen Kennerspiel kann man es halt auch sehr gut festmachen. Ne? Also ich sag mal so, ich habe jetzt, wir haben ja mein Lieblingsspiel im Cast gedreht, wir haben Underwater Cities gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Partien der Cast von Underwater Cities schon um Buckel hat. Ich hatte jetzt eine. Also, das kann ich nicht gewinnen. So, kann ich nicht, weil ich das Spiel gerade erst kennengelernt habe. Ich gucke ja erstmal, was mache ich hier eigentlich so, ne? So, und mein gut, das ist jetzt auch, mir geht's ja nicht immer nur ums straighte Gewinnen, ne? Also ich spiele nicht extra schlecht, aber das, ich kann mit, wenn ich eine gute Zeit am Spieltisch hatte, ist das natürlich auch in Ordnung, ne? Aber um jetzt mal den Bogen zu Kampagne, bei der Kampagne wachsen wir halt oder lernen wir alle gleichzeitig. Da sind wir ein, haben wir ein Level. So. Das ist schon ein Unterschied. Obwohl man jetzt natürlich auch sagen muss, die meisten Kampagnenspiele sind ja auch kooperativ, ne? Also es gibt ja wenig Kampagnenspiele, die kompetitiv laufen, oder? Fällt dir da was ein? Warte mal.
So eine klassische Kampagne ohne Legacy-Elemente?
Ja, das ist meistens fast alles kooperativ, ne? Das ist,
Zumindest, wenn es ein bisschen oldschool ist, noch One versus Many.
Ja, also ja,
genau. Overlord-mäßig was, ja.
Ja, aber da ist ja genauso. Ne? Also da lernt ja der Overlord genauso mit den Spielern mit. Ne? Das wird auch hinten raus wirklich spannend, wenn alle das Spiel gut können und alle Tücken kennen und Tricks und so weiter. Ne? Ah, ist schon geil. Also ich glaube schon, dass da ein Unterschied besteht. Tatsächlich. So im Grundsatz, ne? Klar, aber wie ich schon sagte, wenn du natürlich immer mit den gleichen drei Leuten spielst, dann ist es egal, ne? Dann kannst du, wenn du, lernst du jedes Spiel auch gleich mit. So, ne? Wenn immer die gleichen drei Leute oder vier Leute am Tisch sitzen. So. Oder siehst du was anders?
Nee, ich glaube, da bin ich bei dir. Das ist ja, das ist natürlich, das selber hätte natürlich auch, wenn du ein Eurogame spielst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das Eurogame in derselben Gruppe spielst, ist bei einem Vielspieler geringer tatsächlich, als wenn ich diese Verpflichtung mit dem Kampagnenspiel eingehe. Ja,
ja, glaube ich auch.
Ja, ja.
So, und deswegen, also ist ein anderes Spiel. Ich meine, das andere auch ist ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Also klar, also wenn du natürlich der Typ bist, der das Spiel schon 20 Mal gespielt hat und dann immer neue Leute am Tisch hast, dann, also irgendwann überlegst du dir dann, glaube ich, auch, dass du das Spiel einfach nicht an den Tisch bringst, wenn es keiner mehr kennt außer dir. Also wenn du der Einzige, andersrum, wenn du der Einzige bist, der das noch kennt. So, ne?
Alle ja, da musst du schon ein Naturtalent an den Tisch kriegen, irgendwann gefühlt, ja, der aufs Spiel guckt und alles erfassen kann bei so einem Eurogame, damit du auch noch, ich sage, auch wenn es ein bisschen überheblich klingt, aber ja, damit du halt noch einen Gegner hast.
Ja, genau. Mhm.
Ja, du willst ja auch, wenn du 1000 Schachpartien hast, nicht gegen Leute spielen, die 2 Schachpartien haben, wenn es nicht die Naturtalente sind, so ungefähr.
Genau.
Oder auch, wenn wir in unseren Sammelkartenbereich gehen, ne? Das ist. Kennst du dich damit aus, wie so ein Magic-Set miteinander agiert mit den Karten? Bist du halt im Vorteil. Ja, das ist natürlich, das ist das da genau das Gleiche und da hast du natürlich recht. Spiele ich ein Kampagnenspiel, spiele 10, 12, 20 Partien immer mit der gleichen Gruppe, muss mich mit der gleichen Gruppe den neuen Herausforderungen stellen, stärkeren Gegnern, angepassten Regeln etc. etc. Ja, dann erleben alle das Gleiche mit dem gleichen Wissensstand. Natürlich, da wird es auch einen Spieler geben, der bestimmte Situationen schneller oder besser auffasst und einen Vorteil daraus ziehen kann. Ne? Aber ich denke, ich gebe dir recht, dass das sicherlich nicht so gravierend dann auf die Spielerfahrung für dieses spezifische Spiel auswirkt, wie in einem normalem, im normalen kompetitiven Gesellschaftsspiel.
Ja, also da sehe ich schon Unterschied, ne?
Wo jetzt nicht, was jetzt nicht glücksbasiert ist. Bei einem Mensch ärgere dich nicht, ist es vermutlich egal, wie viel.
Ja, da ist es, ne? Egal. Ja, also alles, was Push Your Luck ist, ist egal. So, also ja, was ist egal? Ja, nicht da ganz, gibt sicherlich aber auch
Erfahrungswerte, aber da ist immer noch ein. Dieser Glücksfaktor so hoch, dass dieser Erfahrungswert dadurch egalisiert wird in den meisten Fällen, ja, weil ja, wenn du 6 nicht gewürfelt darfst, ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass du die 6 würfelst, immer gleich. Egal,
ja, welche genau. Erfahrungswerte. Ja, genau, hast. Also das ist ja wahr, ne? Ja, genau, das denke ich halt auch. Also von da aus ist es schon, ja, also schon, ich sehe ja schon eine andere Spielerfahrung. Das ist schon, spielt sich schon anders. Ne, also, obwohl ich sagen muss, ich habe wenig Kampagnenspiele gespielt, die kompetitiv waren bisher.
Ja, das sagt man gerade schon, dass das sehr viel oder eigentlich nahezu alles, was jetzt nicht so in die Legacy-Richtung geht, eher.
Aber selbst im Legacy-Bereich ist ja fast alles kooperativ gewesen.
Es geht. Also jetzt, da war ja Rise of Queensdale, war früh dran, war.
Shutterstone war auch gegeneinander. Ne?
Ja, genau. Ist auch gegeneinander. Haben wir ja jetzt auch noch unsere Agenda mal gesetzt, nachdem ich ja in irgendeinem Podcast spontan das Recharge-Pack geschossen habe.
Ja, habe ich auch noch nicht gespielt. Also ich meine, ich bin jetzt gespannt. Ich habe ja jetzt hier für uns hier das
Zug um Zug, da bin ich auch gespannt drauf.
Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Also das ist halt ja, auch so, das erste
Mal. Legacy ist halt nochmal ein anderes Thema, weil sich da halt auch noch andere Elemente verändern und das ist, glaube ich, nochmal eine Stufe mehr, die man sich da, ja, verpflichtet.
Aber es ist halt auch eine Untergruppierung von Kampagnen.
Es ist eine Untergruppierung, ne? Also. Ja, aber. So, was wir so als klassisches Kampagnenspiel bezeichnen, ist ja eigentlich das, wo du nichts am Spielmaterial änderst.
Ja, auch richtig. Was so Dungeon Crawler sind oder so.
Aber ja, meistens genau. Dungeon Crawler, wo eine Charakterentwicklung vielleicht ein bisschen über Karten stattfindet, wo du noch nicht mal unbedingt einen Charakterbogen oder sowas hast, aber.
Ja, ist für dich ein Kampagnenspiel etwas, wo eine Entwicklung im Spiel stattfindet? Weil zum Beispiel, ich sehe jetzt hier Paleo stehen.
Die Entwicklung würde ich
Paleo
jetzt nicht,
ist ja,
würde ich jetzt
könnte man
nicht
ja auch als Kampagne spielen.
Als Pflicht sehen. Nee, Paleo ist ein Modulspiel. Du spielst Module, die dich mehr herausfordern sollen. Ein Kampagnenspiel definiert sich eigentlich für mich darüber, dass du eine Geschichte erlebst. Und die Geschichte im Grunde auf ein definiertes Ende zuläuft.
Mhm.
Ja, also du kannst zwar den Weg dahin gestalten und ein Kampagnenspiel, was sich wirklich viel Mühe gibt, gibt dir eventuell auch unterschiedliche Abzweigungen in dieser Geschichte vor. Ja, ich habe jetzt Gloomhaven noch nicht gespielt, aber wenn du davon erzählst, dass ich das so ein bisschen so verstanden habe, dass du halt bestimmte Dinge einfach nicht erlebst, je nachdem, was du entscheidest, ja. Aber ein Kampagnenspiel ist für mich halt ein sehr storygetriebenes Spiel, wo du von dem Spiel eine Aufgabe gestellt kriegst, die du löst, um das nächste Kapitel erleben zu dürfen. Ja, wo es aber, wenn du jetzt scheiterst, es keine Auswirkung auf deine Folgeparty hat, sondern dass du hingehen kannst, wir haben dieses Kapitel nicht geschafft, wir machen es noch einmal.
Wir spielen es einfach noch.
Du fängst halt wieder mit dem Setting an, was du beim ersten Versuch auch hattest.
Ja.
Wohingegen ja ein Legacy-Spiel, was du ja durchaus jetzt unterkategorisieren kannst, die Situation ja eher verschärft.
Das war, weil du klebst ja manchmal auch während der Partie was.
Genau, rein, du veränderst während der Partie schon was und du scheiterst und du startest. Du spielst zwar auf die gleiche Zielaufgabe hin, aber unter veränderten Bedingungen.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt.
Weil,
ja, krass.
Wenn du bei Pandemie einen Ausbruch hattest und die nächste Eskalationsstufe auf das Brett kleben musstest in einem Monat und verlierst, dann sagt das Spiel nicht, mach das zurück, mach den Aufkleber weg und versuch's nochmal. Es sagt ja, versuch's nochmal unter den neuen Bedingungen und entweder schaffst du es dann, okay, oder du schaffst es nicht und dann gehst du trotzdem weiter. Während du im Kampagnenspiel dann sagen kannst, ja, versuchen wir es halt ein drittes Mal. Also was halt ein viertes Mal.
Ja. Okay, und was, ich sag, frag mal so, und was findest du denn besser? Also, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ist eine schwierige Frage wahrscheinlich, aber, oder nicht so einfach, so trivial zu beantworten, aber bist du mir so der Typ, der sagt, ja, ich finde das geil, mich an so ein Spiel festzuhalten und sagen, ich will das komplett erleben, ich spiele gern Kampagne, oder sagst du, ha, er ist der One-Shot-Typ, wo du sagst so, boah, ja, nee, also das Spiel will ich schon gerne kennenlernen, aber mir reicht das auch, wenn wir das ab und zu mal so ein One-Shot spielen. So, ne?
Also so eine Kampagne sollte mir jetzt nicht das Gefühl geben, wenn ich mich für Weg A entscheide, dass ich aber auf Weg B eigentlich die viel geilere Geschichte erlebt hätte.
Verstehe. Also du, hast nicht, du willst nichts verpassen in so einem Spiel.
Also nein, das Verpassen ist nicht so schlimm. Aber es muss mir das Gefühl geben, dass egal für welchen Weg ich mich entscheide, ich zufrieden aus diesem Weg rausgehe.
Okay, fair.
Ja, also wenn du entscheidest dich für Weg A und dann hast du das Gefühl, boah, das ist ein lieblos geschriebener Story-Zweig, den sie jetzt reingemacht haben, damit sie an dieser Stelle nochmal abzweigen können, dann wäre es mir lieber, dann lass das weg, lass mich geradlinig gehen.
Ja, das ist halt die Frage. Weil ich finde das ja gerade bei so Storytelling-Games ja ganz wichtig, ne? So, ist es wichtig? Das ist ja durch ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil entweder du kannst dich ja so railroaden lassen, dann ist egal, wie du dich entscheidest, weil das Outcome ist immer gleich. Du kommst, also die Geschichte trägt dich zu Punkt X. So, ob du jetzt Weg A oder B nimmst, ist eigentlich egal. Du kommst auf jeden Fall bei X irgendwie irgendwann aus.
Ja, das wird auch eigentlich in 95% der Spiele so passieren.
Wahrscheinlich schon, ne? So, ja, genau. Aber es gibt ja auch Spiele, die haben mehrere Enden, ne? So, da kann man ja auch woanders rauskommen.
Aber ein Spiel muss mir halt das Gefühl geben, dass der Weg zu diesem Ende ein guter war. Vom Spielgefühl. Dann ist es mir am Ende auch egal, wie es ausgegangen ist.
Bist du der Typ, der nachliest, was wäre wenn gewesen?
Das reizt mich. Also, das hat mich, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du Heavy Rain zum Beispiel kennst als Computerspiel.
Nee.
Das war auch so ein, das ist ein Meilenstein der Konsolengeschichte gewesen auf der PlayStation 3, ja?
Okay.
Das hat auch x unterschiedliche Enden. Je nachdem, wie du dich in dieser Geschichte entscheidest. Und ich habe dieses Spiel durchgespielt.
Ja.
Und habe da halt das dann, nachdem ich das erste Ende gesehen habe, nicht das Gefühl gehabt, boah, jetzt musst du neu laden und das andere Ende sehen. Ja, und es hat mich nicht gereizt. Mhm. Und dann habe ich bestimmt 2 Jahre später das Spiel nochmal gespielt und habe mich dann allerdings tatsächlich bewusst für andere Abzeichen entschieden, soweit ich mich noch erinnern konnte. Ja, weil dann halt doch so, ja, jetzt spielst du es schon nochmal neu. Ja, und dann möchte ich gerne auch andere Aspekte sehen. Aber so ist es nicht so, dass ich jetzt am Ende bin und mir dann irgendwie jetzt das Kampagnenbuch nehmen würde und dann, ja, was wäre da passiert?
Ja, das finde ich irgendwie auch falsch. Weil
genau das würde ich dann machen, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Weg, den ich gemacht habe, einfach Mist war. Ja, dann jetzt muss ich aber wissen, ob der andere Weg besser wäre. Ansonsten ist mir das egal, weil ich will mir da keine Gedanken drüber machen. Ja, weil ich als Mensch habe bestimmte Entscheidungen getroffen. Und dann ist es zwar immer noch ein Spiel, was ich spiele, ja, aber für mich sage ich dann noch irgendwie, dass dann halt so ein bisschen die reale Welt mit reinspielt, ja, wo ich einfach damit leben muss, dass ich jetzt genau diese Entscheidung getroffen habe und die Konsequenzen tragen muss. Und die Konsequenzen in dem Fall sind, dass diese Geschichte in diese Richtung weitergeht und nicht in die andere.
Ja, verstehe. Ja, vor allen Dingen, ich glaube auch, dass es einem das auch madig machen kann, ne? Weil dann denkst du, boah, das Ende wäre ja auch toll gewesen oder so. Naja, also so ein Gefühl soll ja auch nicht aufkommen, oder? Genau, was du schon sagst. Du willst ja zufrieden, ich sag mal, das Buch zuklappen, das Spiel zu einpacken oder was auch immer was, ne? So, also einfach sagen, jo, so war's und das war gut so, wie es war.
Wir machen es ja bei King's Dilemma auch nicht, wenn wir uns für die ein oder andere Sache durch mehr oder minder Abstimmungen geeinigt haben, dann sitzen wir auch nicht da. So, jetzt möchte ich mal wissen, was passiert wäre, wenn wir jetzt die andere Entscheidung gemacht hätten. Welchen Aufkleber hätten wir denn da gekriegt, ja? Natürlich wird drüber ein bisschen diskutiert, ne? Wenn dann was Negatives kommt, boah, man einfach erwartet, dass die andere Sache dann vielleicht was Positives war, ja? Was dir aber auch keiner garantiert.
Nee, genau.
Ja, und dann ist das auch so. Okay, jetzt müssen wir damit leben, dass die Ernte irgendwie schlecht ist und unser Volk Hunger leidet.
Ja, weil wir unbedingt so. Krieg wir führen wollen. Wir haben uns dafür entschieden.
Da muss da
ja, das finde ich uns auch sehr geil, das Spiel, ja? So, was das angeht.
Das ist so dieses King's Dilemma ist da auch ein sehr gutes Beispiel eigentlich für. Natürlich, es ist auch wieder mehr so ein bisschen dieses, mehr ein Legacy-Spiel als ein Kampagnenspiel, ja. Aber es führt dir sehr direkt deine Konsequenzen vor Augen.
Direkt?
Ja,
also direkt.
Du triffst diese Entscheidung und bäm, ist es da. Also nicht irgendwie erst, wenn das Kapitel zu Ende ist oder sonst irgendwas, ja. Und das ist auch so ein Spiel dann, wie gesagt, auch wenn es ein bisschen mehr Legacy ist, wo du genau dieser Typ sein musst. Ja, wo du sagst, ich muss mit meinen Konsequenzen leben können. Ja, und für mich jetzt sagen, das ist das, was wir jetzt als Gruppe entschieden haben. Ende.
Ja, das finde ich auch absolut legitim. Also das, aber das ist ja nochmal anders. Ja.
Ja, aber also, auch in einem Kampagnenspiel ist es ja das Gleiche. Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn du nicht dieser Typ Mensch bist, der dann an diesem Punkt so ein bisschen diese Weltsicht mitbringen kann, dass das Spiel an diesem Punkt ein wenig die Realität widerspiegelt. Ja, das Handeln Konsequenzen hat. Dann solltest du kein Kampagnenspiel spielen. Weil dann sitzt du da und spielst das und dann so, lass uns doch beim nächsten Mal das nochmal spielen, damit wir den anderen Weg gehen können oder, lass uns doch so tun, als ob wir uns jetzt für den anderen Weg entschieden hatten und da weitermachen, ne?
Ja, genau. Da hätte ich auch keine Lust zu. Das finde ich auch falsch einfach. Also ich bin auch kein Typ, der das nachliest. Ich sag einfach, es war so, wie es war. Und wenn mir das gefallen hat, war das auch okay so. So. Absolut. Ja, also ich bin ein Fan von Kampagnenspielen. Ich liebe auch Storytelling-Games. Also das ist voll mein Ding. Aber ich spiele auch gerne natürlich andere Spiele so, ne? Am liebsten mag ich sogar Spiele, wo eine Kampagne drin ist und One-Shots. Wo du einfach sagen kannst, ich spiele das Spiel als Kampagne, aber dann, wenn denn durch ist, ist das ja noch, dass man das nicht weglegen muss, sondern sagen kann, hier, das ist immer noch, Da gibt's auch One-Shots so. Das kann ich dann einfach auch mal so eine Partie von spielen. Das gehen können Dungeon Crawl natürlich ganz gut. Ne?
Da muss das Spiel aber halt Spielmechanik auch richtig funktionieren. Ja, weil ich glaube, dass du einem Kampagnenspiel, wenn es eine gute Geschichte erzählt, vielleicht auch die ein oder andere Designschwäche verzeihst. Ja, weil es
das stimmt.
Weil es das Spiel dann durchaus schafft, dich über diese Geschichte im Spiel zu halten. Ich glaube, Destinies ist da vielleicht so ein gutes Beispiel für.
Weil du meinst, dass die Mechanik eigentlich eher schwach ist?
Ja, das
könnte sein. Ja.
Das Spiel ist atmosphärisch super dicht. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du das Spiel spielst, warum baust du dir einen Spielplan auf?
Ja, eigentlich braucht sie nicht. Ne?
Eigentlich passiert das komplette Spiel auf deinem Tablet oder auf deinem elektronischen Gerät. Ja, aber trotzdem machst du dir die Mühe, bewegst deine Figuren auf dem Plan, obwohl die App alles für dich nachhält. Ja, und ich sage, das ist ja so eine kleine Designschwäche. Ja, die entschuldigst du aber. Ja, weil ich das über eine Story, das, was wir jetzt bisher gespielt haben, war auch storytechnisch wirklich atmosphärisch, holt es dich halt ab und hält dich im Spiel. Ja, ja, da ist halt die Frage, würdest du das, also da muss halt die Spielmechanik bei so einem Kampagnenspiel trotzdem noch so weit funktionieren, dass du halt, wenn du so einen One-Shot hast, dass du es trotzdem spielst und diese Sachen weiterhin duldest.
Ja, guter Hinweis. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. Also das heißt, wenn eine schwache Mechanik für, One-Shot hat ja nicht so eine Story, ne? So, da hast du auch nicht so die Charakterentwicklung, ne?
Eben, die lebt halt von...
Ja, guter Hinweis. Finde ich, ja.
Weil da ist halt nicht irgendwie so, ja, okay, jetzt haben wir irgendwie wieder eine Würfelorgie vor uns, aber ist egal. Ja, ich möchte jetzt wissen, ob wir den Oberschurken besiegt kriegen und wie es weitergeht. Ja, also da hast du nicht dieses so, ich möchte wissen, wie es weitergeht, Faktor, sondern ja, jetzt habe ich eine Würfelorgie vor mir und am Ende haben wir entweder gewonnen oder verloren, dann räumen wir das Spiel wieder weg.
Ja, ist ein guter Hinweis. Ja, habe ich gar nicht mal nachgedacht, aber stimmt natürlich.
Der ist halt so vielleicht so ein bisschen, du hast es natürlich viel, viel öfter gespielt, das Zombicide ein gutes Beispiel für. Ja, weil es einfach das Zombie-Szenario auch in seinen One-Shots super gut einfängt. Trotz relativ simpler Spielmechaniken und trotz einer gewissen Eintönigkeit in seiner Spielmechanik.
Das stimmt.
Ja, ich weiß halt nicht, wie gut da die Kampagnen waren, aber anscheinend gut genug, dass ihr zwei Stück durchgespielt habt.
Drei Stück.
Drei mit
der Season. Also, das ist echt krass. Also, das ist ja wirklich der Spannende. Wir haben Zombies halt immer dafür gefeiert, oder ich habe das immer dafür gefeiert. Das ist einfach, ist ja auch eine Art Dungeon Crawl, so, ne? Also, nenn die, sag ich jetzt mal. Was einfach sehr viel Bock macht, aber ohne Kampagnenmodus auskommt. Was du einfach auf den Tisch legst, sag, komm, wir spielen dieses Szenario und dann spielen wir einfach. So, das braucht kein Level, keine Story vorher, keine Story nachher. Das ist einfach eine kurze Geschichte, die man, so ein Shot, den man so erlebt, ne? So,
ja, Geschichte ist
übertrieben. Story halt auch zu flach, ne?
Also Geschichte ist übertrieben. Wenn du das als One-Shot spielst, sagst du, du musst das schaffen. Da gibt's nicht irgendwie noch, da wird dir kein Charakter groß erzählt und
es gibt einen Flufftext, sagen wir es mal so. Genau, also das war's dann aber auch. Aber ich muss sagen, die haben es wirklich geschafft, jetzt da irgendwie so Kampagnenerweiterung zu machen. Da war ich auch skeptisch, ne, wo ich denke, braucht man das? Ja, aber was sie gemacht haben, sie haben halt einfach neue Regeln und neue Mechaniken eingeführt, die halt nur in dieser Kampagne interessant sind und haben die damit zum Leben erweckt. Ne. Die Charakterentwicklung, da merkt man auch, dass die Kampagnen sich entwickelt haben. Die neueste Kampagne, die wir jetzt gespielt haben, die hat auch viel mehr, die hat schon ein bisschen mehr Charakterentwicklung gehabt als am Anfang, die zum Beispiel. Ne? Die haben da auch dran geschraubt, zum Beispiel. Das fand ich gut. Also, und die haben wirklich Spaß gemacht, die Kampagnen. Tatsächlich.
Ja, ich glaube halt, dass es nicht verkehrt ist, wenn ich so ein, wenn ich ein Kampagnenspiel entwickle, dass ich als erstes einen Fokus drauf lege, ein wirklich solide bis gut funktionierendes Spiel zu haben, bevor ich mir Gedanken darüber mache, wie funktioniert eine Charakterentwicklung und eine Geschichte schreibe. Ja, sowieso. Weil dann gibt es, glaube ich, auch ein vernünftiges Kampagnenspiel. Und dann passieren bestimmt, also ich habe ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel, wenn wir wieder bei Etherfields sind, ja, dass es da entweder sehr parallel lief oder sogar andersrum. Ja, weil sonst passiert ja so ein Designschnitzer nicht, der es nötig macht, nochmal das Grundregelwerk wirklich komplett quasi zu überarbeiten.
Ja, das ist aber, da muss ich sagen, irgendwie, wie soll ich sagen, das kam ja auch über Kickstarter, ist ja auch ein Crowdfunding, ne? Da gelten ja auch nochmal, also andere Regeln. Ich sag mal, viele Kampagnenspiele kommen über Crowdfunding, weil die ja meistens so episch groß sind, dass man die gar nicht ohne Vorfinanzierung irgendwie realisieren kann. Ne?
Ja, oftmals. Da grätsche ich dir aber rein, weil bei Etherfields kam zwar auch über Kickstarter, aber ich meine, es ist nicht irgendwie das Jungfernprojekt des Verlags.
Nee, das nicht. Ne? Aber du merkst halt trotzdem, dass gerade bei so Crowdfunding-Projekten es mit dem Testspielen, dem Lektorat und so weiter oft ja auch ja nicht immer so weit hergeholt zu sein scheint. Nee, also ich möchte
das ja, dass dann ganz oft anders drauf geguckt wird, als wenn es direkt über einen etablierten Verlag läuft, ja.
Ja, das glaube ich schon. Und dann passieren solche Sachen. Also, aber man muss ja auch sagen, dadurch, dass es auch ein etablierterer Verlag ist, hier Awaken Realms, ne, kann man ja einfach sagen, die haben das Regelwerk ja dann auch den Leuten zur Verfügung gestellt, neu. Ne? Also das tun sie dann schon.
Ja, es kam auch einfach gedruckt zu dir, oder?
Genau.
Ja.
Genau, und das kriegst du dann einfach auch.
Ne? Da gibt's ja dann auch im Customer Service keinen Grund zu meckern. Und ich bin auch jemand, der ist überhaupt nicht böse, wenn so ein Fehler passiert oder wenn man merkt, man hat eine Designschwäche übersehen. Ja, und wenn man dann nachbessert, dann ist alles gut. Also ich erlebe das auch ja jeden Tag in meinem Beruf, im Kundensupport, ja. Und ehrlicherweise, ich stehe mittlerweile so auf dem Standpunkt, dass egal in welchem Bereich ein Fehler passieren darf, wichtig ist halt, wie gehe ich damit um und bügel den Fehler wieder aus. Ja?
Ja, das stimmt.
Wenn ich sowas merke und das Feedback bekomme, du, das ist nicht gut, was ihr da gemacht habt mit diesem Mechanismus. Und ich nehme mir das an und besser aus, dann ist das eher was von mir, ja, wo ich den Hut vorziehe. Weil es genug andere Beispiele gibt, wo sowas einfach überhört und ignoriert wird.
Ja, richtig. Nee, das machen die ja auch. Die Größeren machen das auch. Also sie machen auch die Kleineren. Also
ja, natürlich.
Das passiert auch immer wieder. Also da muss man halt bei Crowdfunding halt auch manchmal mit leben. Ne? So. Das ist einfach so. Man. Ja, krass irgendwie, ne? Also das, ich finde, also Kampagnenspiele sind schon polarisieren schon so ein bisschen, ne? Also ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt zum Beispiel bei Kickstarter und so einfach keine Kampagnenspiele mehr nehme. So, ne? Egal wie gut die aussehen, ich lasse das immer sein. Weil die müssen, also so sehr ich auch sage, es macht nichts, wenn was liegt, aber wenn zu viel liegt, ist es halt auch nervig. So,
ja, ne? Irgendwann liegt es halt für die Ewigkeit.
Genau, so ist es halt auch. Ne? Und deswegen, ich bin im Moment sogar ein bisschen stolz auf mich. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese Sachen alle nach und nach jetzt hier wirklich auch abgespielt werden, ohne das jetzt wie Arbeit aus sich anhören zu lassen. Aber dass die Sachen jetzt auch endlich auf den Tisch kommen und auch gespielt werden. So. Und mit Freude auch, ne? Und ich freue mich darüber auch wirklich, wenn solche Sachen passieren dann, ne? Wenn man dann endlich sagt, wir spielen das. Und ich freue mich auch wieder auf unseren Restart bei Etherfields. Habe ich auch richtig Bock drauf, ehrlich.
Ich auch.
Richtig Bock drauf. Also. Ja, also total. So, also mit Kampagnenspielen kriegt man mich, obwohl ich sagen muss, ich muss mir auch Slots, und da muss man halt ein bisschen aufpassen, freihalten für normale Spiele, ne, weil damit die auch auf den Tisch kommen. So. Aber das klappt bisher ganz gut.
Ja. Mich interessiert jetzt eigentlich nur noch, was unsere Hörer so über Kampagnenspiele denken, ob sie die spielen, ob das gar nichts für sie ist vielleicht, und wenn nicht, warum nicht?
Ja, würde mich wirklich mal interessieren.
Ich glaube, dass wir jetzt ganz viel drüber geredet haben und auch ja alles, was mir zumindest jetzt dazu gerade einfällt, gesagt haben.
Ja, ich denke auch. Ne? Das war ja, das, also mir fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich meine, wir haben jetzt auch einfach mal so ein bisschen drauf losgequatscht, was das angeht, ne? Und alle Gedanken so, glaube ich, ganz gut, aber trotzdem einigermaßen geordnet rübergebracht.
Ist ja auch ein dankbares Thema, wo es jetzt nicht ganz spezifisch um Spiele oder sowas geht, sondern halt so, was sehr breit aufgestellt ist, wo man gut seinen Gedanken mal den freien Lauf lassen kann. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was die anderen dazu sagen. Also schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Lasst uns wissen, spielt ihr Kampagnenspiele? Spielt ihr ganz viele Kampagnenspiele? Spielt ihr nur Kampagnenspiele? Oder sagt ihr, lasst die, das sind die einzigen Spiele, die vor der Tür warten müssen, die kommen jetzt gar nicht rein. Ja, so. Ja, spannend. Und wenn ja, sagt mal, warum das so ist. Oder was euch vielleicht an Kampagnenspielen auch stört. Warum sagt ihr, das will ich nicht? Zum Beispiel. Ne? Würde mich interessieren.
Ja.
Krass.
Dann.
Wow. Ja, und dann müssen wir nächstes Mal hier so ein Update machen, wie viele Kampagnen wir beendet haben in der Zeit. Oder ob wir immer noch bei Mission 2 stehen oder so.
Ja, für
mich. Und Etherfields immer noch nicht gestartet haben. Und
wir werden euch auf den Laufenden halten, wenn wir plötzlich uns mal 3 Wochen eingeschlossen haben und alle Etherfields-Boxen durchgerockt haben am Stück.
Junge, ja, das sage ich euch. Jo, dann bevor wir jetzt aber hier den Deckel drauf machen, nochmal kurzer Hinweis. Wir suchen immer noch Leute, also inzwischen haben wir schon 2-3 Freiwillige, aber wer noch Bock hat, hier gegen mich Knizia oder nicht zu spielen, bitte melden. Also bei Michael melden, der muss die Leute rekrutieren.
Genau, bitte melde dich.
Ja, genau, bitte melde dich, sehr schön, ja. Alles klar. Ja, cool, hat Bock gemacht, so, ne? Ich finde, das war mal ein schönes Thema. Ich meine, über Kampagnenspiele philosophiere ich auch gerne, muss ich sagen. Gute Sache. Ja,
hervorragend.
Dann sind wir schon wieder durch, ne? Irgendwie immer ein bisschen traurig, wenn man fertig ist, ne?
Ja.
So. Aber in 2 Wochen geht's ja schon weiter.
Das ist richtig.
Bis aber wir wissen doch gar nicht, was wir machen, ne? Gibt's da schon vielleicht einen neuen Kandidaten oder so?
Der andere Carsten hat sich noch nicht zurückgemeldet, aber du hast mir noch einen genannt. Vielleicht habe ich ihn dann den schon am Start.
Ja, genau. Oder wir haben auch noch so den einen oder anderen Gast in petto oder zumindest.
Genau, da tut sich gerade so ganz, ganz viel, was Gäste etc. angeht.
In Folge 42.
Die Themen nicht ausgehen werden.
Genau. Na gut. Okay, dann lass uns nicht so um heißen Brei herumreden. Es ist Zeit. Das war's. Wir sind durch. Und da wir immer abends aufnehmen, ist jetzt Zeit, müde zu sein oder so.
Müde zu sein, ja, kann man so sagen.
Fair enough. Alles klar, ihr Lieben, dann habt eine gute Zeit. Spielt was Schönes, ne? Bleibt uns gewogen und so. Und ja, hört einfach in 2 Wochen wieder rein, würde ich sagen. Finde ich cool.
Genau.
Mich freuen. Und empfehlt uns natürlich weiter.
Bis denn.
Mach's gut.
Ciao, ciao.
Tschö, tschö.